meine sehr geschätzten Damen, meine hochverehrten Herren und ehrwürdige Schwestern und Brüder, es ist ein anspruchsvolles Thema, Licht der Welt und Salz der Erde. Und ich soll etwas sagen und werde auch etwas sagen zur Berufung katholischer Ordensschulen, aber das trifft natürlich auch alle, die so kollateral mitarbeiten in den Heimen und anderswo. Ich denke, sie fühlen sich dann schon eingemeindet jetzt hier. Ich werde ein bisschen was sagen, bevor ich da beginne mit dem Karl Rahner in diesem wunderbaren Rahner-Saal und mache eine kleine Vorbemerkung. Man sucht ja immer nach dem USP der katholischen oder kirchlichen Schulen und der kirchlichen Krankenhäuser und von all unseren wunderbaren kirchlichen Einrichtungen. Und wir haben schon das reelle Bedürfnis, dass wir da etwas Besonderes haben, ja, oder auch etwas Besonderes sind. Und ich werde Sie heute systematisch, theologisch systematisch enttäuschen, nämlich mit der Aussage, dass wir nicht etwas Besonderes sind, aber für die Welt etwas Besonderes haben. Und ich denke, das ist ein Perspektivenwechsel, den ich riskieren werde. Und der hat etwas zu tun jetzt eben mit Karl Rahner und dem, was die Berufung der Kirche in der Welt von heute ist. Also es sind schon einige ergraute Haare noch unter uns, wie der Erwin Kommer, den ich da gerade sitzen sehe. Herzlich willkommen. Wir haben ja in die gemeinsame Schule von Rahner gehen dürfen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass er einmal sagte, als er das Konzil evaluierte und sagt, was bleibt von dem Konzil? Und dann sagt er, früher fragte die Theologie ängstlich, wie viele aus der Massa damnata der Kirche gerettet werden. Und heute fragt man, ob man nicht hoffen dürfe, dass alle gerettet werden. Ich glaube, es ist ein doch deutlicher Perspektivenwechsel, weil eine solche Haltung, wie er dann hinzufügte, christlicher ist als die frühere und die Frucht einer langen Reifungsgeschichte des christlichen Bewusstseins, das sich langsam der letzten Grundbotschaft Jesu vom Sieg des Reiches Gottes nähert. Also das ist der Hintergrund für diese Verschiebung im Kirchenbild. Also dass wir nicht sagen, die Kirche ist die allein rettende Arche für wenige Erwählte, sondern wir sind Licht und Salz der Erde, um dieses Jesuswort aufzugreifen, zur Rettung aller. Also nicht für uns, sondern für alle. Das ist der Perspektivenwechsel. Das war früher ein exklusiver Heilspessimismus, wo wir dachten, dass nur wenige in den Himmel kommen. Der Augustinus hat ja dann meditiert, wie viele das sind. Er meinte, so viele als Engel gefallen sind. Das hat er auch nicht genau gewusst, aber er wusste, dass es daher nicht alle sind. Ja. Und ich denke, das ist schon eine interessante Vorstellung, dass eben nur bestimmte am Ende bei Gott sein werden und nicht alle. Und während wir jetzt sagen, wir sind ein inklusiver Heilsoptimismus, also nicht, weil wir es wissen, sondern weil wir es hoffen, weil wir es Gott zutrauen. Rahner hat immer gesagt, also wenn ich nur auf das vertraue, was ich selber bin, dann landen wir alle in der Hölle. Ja. Aber weil wir Gott etwas zutrauen, dass am Ende der Zeiten vielleicht 1 Korinther 12, 28 Gott alles in allem ist. Oder wie die griechischen Kirchenväter, wie der Gregor von Nyssa dann sagt, solange es Sünde, Tod und Teufel gibt, ist der Sieg Gottes nicht vollendet. Das sind alles richtige theologische Aussagen, die nicht verurteilt worden sind, solange wir eben fragen, ob wir hoffen dürfen, dass Gott am Ende alle rettet. Es ist schon klar, dass früher Heils- und Kirchenberufung identisch war. Wer nicht getauft war, hatte keine Chance, in den Himmel zu kommen. Während wir heute sagen, nein, Heils- und Kirchenberufung lassen sich doch voneinander unterscheiden. Ich hoffe, dass Gott am Ende alle rettet, sage ich jetzt einmal so im Sinn von Karl Rahner, aber nicht im Sinn der wienerischen Beliebigkeit, so der Papa wird schon richten. Also das meine ich nicht, das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Aber für das Heil der vielen sind wenige bestellt. Vielleicht sollten wir uns daran anfreunden und das würde uns ja auch wieder in die Lage versetzen, ein wenig optimistischer sozusagen den Ausnahmefall der europäischen Geschichte wahrzunehmen, wo 100% dann bei uns in Österreich katholisch waren. Ja, sehr freiwillig nicht, aber sie hatten ja nur die Wahl, wenn sie es nicht waren, ins Jenseits oder ins Ausland ausgewiesen zu werden. Aber jetzt nehmen die Zahlen ab und ich behaupte optimistisch, wir nähern uns wieder dem biblischen Normalfall. Und das ist, glaube ich, eine sehr positive Aussage, weil wir uns dann erinnern können, im Thema des heutigen Vortrages, dass wir dann in dieser Welt so etwas sind wie Licht und Salz. Also wir haben uns meines Erachtens schon verabschiedet von einer heilspanischen Erfassungspastoral. Das ist kein freundliches Wort, aber es stimmt haargenau, was ich damit meine. Sondern wir machen eine Pastoral des Kommens des Reiches Gottes. Und zwar jetzt schon auf Erden, in Spuren wenigstens. Ich habe hier dazu geschrieben, notfalls mit Taufspritze. Ich weiß nicht, ob Sie solche Bilder schon einmal gesehen haben. Sind abenteuerlich, aber sie gehörten in das Repertoire der Hebammen in allen unseren Ländern. Und in Passau hatte der Bischof Dominikus Lamberg alle Pfarrer abgesetzt, wo er bei der Visitation diese Taufspritze nicht im Repertoire der Hebamme gefunden hat. Heute sagen wir nein, es ist eine andere Situation. Ich finde das Bild ja sehr schön und manche von Ihnen kennen es von Wesley. Da hatten wir immer gemeint, so wie der Judas, der muss mindestens der müsste in der Hölle sein. Nicht? Also das war der zugespitzte Ernstfall des Schiefgehens früher. Und da hängt er jetzt eben links oben mit der Zunge noch heraus. Aber wenn ihr schaut, rechts habt ihr dann den Auferstandenen, der ihn abknüpft und auf seiner Schulter nach Hause trägt. Also kann man hoffen für Stalin, Hitler und mich, ja, das ist so die berühmte Trias. Ja, ich denke, so müssten wir das sagen und das war jetzt ganz noch immer aus der Schule des Karl Rahners. Wenn das stimmt, wenn dieser Akzentwechsel stimmt, ja, dann ist das schon so, dass wir heute als Christinnen öffentlich sichtbar machen und voranbringen, was Gott mit allen Menschen vorhat. Also das heißt jetzt Universalismus. Also nicht, dass es nur für wenige ein Heil gibt, nämlich für uns Katholiken, sondern eben für alle. Es gibt ja diesen fürchterlich schönen, alten, blöden Witz, nicht, wo ein Katholik dann stirbt und im Himmel kommt, eine Führung bekommt und dann sieht er alle, die Buddhisten, die Protestanten und die Hinduisten und alle unserer Bundesregierung und dann wird er, ja schon, und dann fragt er ganz geduldig, ja, wo sind denn die Katholiken, weil er noch keinen getroffen hatte. Und dann sagt ihm der Führer, die haben wir da hinten fensterlos eingemauert, damit sie eine Ewigkeit lang das Gefühl haben, sie wären ganz alleine hier. Was ist aber das Ziel, das Gott für alle hat? Was sollen wir sichtbar machen und voranbringen? Und dann nehme ich das jetzt vorweg mit Matthäus 25. Ich denke, das ist völlig klar, dass es einzig und allein darum geht, dass die, die Gott erschafft als seine Ebenbilder, liebende Menschen werden, persönlich liebende, aber da bin ich hartnäckig genug und sage immer auch politisch solidarisch liebende. Das lässt sich ja voneinander wirklich nicht trennen, dieses solidarische Liebende zu werden und eine Zivilisation der Liebe, um Johannes Paul II. Zu zitieren, mitzubauen. Der Meister Eckhart hat das einmal sehr schön formuliert in einem wunderschönen kleinen Gedicht eigentlich und dann spricht er über die Dreifaltigkeit und jetzt dann über den Heiligen Geist. Nicht aber so der Heilige Geist, der ist vielmehr nur ein Ausblühen aus dem Vater und aus dem Sohn und hat doch eine Natur mit ihnen beiden. Darum sollen wir niemals ruhen, bis wir das werden, was wir ewiglich in ihm gewesen sind. Und darum sage ich, dass es des Vaters Wesen ist, den Sohn zu gebären und des Sohnes Wesen, dass ich in ihm und nach ihm geboren werde und des Heiligen Geistes Wesen ist, dass ich in ihm verbrannt und ihm völlig eingeschmolzen und gänzlich liebe werde. Das ist eine unglaubliche, mystische, einfühlsame Definition des Schicksals jedes Menschen, der die göttliche DNA in sich trägt, nämlich die Gottförmigkeit und die Fähigkeit, ein liebender Mensch zu werden. Meister Eckhart aus dem 13. Jahrhundert. Ich glaube, das wäre auch, wenn man das zusammenfassen könnte, wieder ein Schritt, endlich tatsächlich katholisch zu werden. Katholon ist ja nicht mehr heute exklusiv zu definieren, also auch nicht konfessionell zu definieren, sondern schlicht universell zu definieren. Und das halte ich für ganz wichtig, dass wir als Katholiken den Blick auf die ganze Welt wiedergewinnen. Und zwar mit aller Klarheit und Entschiedenheit. Und daher ist das Konfessionelle, das wir so aus den 500 Jahren mitschleppen, eine arge Fußangel, die wir möglichst schnell loswerden sollten, um im ursprünglichen Sinn dieses Wortes wieder universell zu werden. Der Richard Rohr hatte ja mal ein bisschen gespottet, was die Kirche früher war und dachte, wir würden die Geretteten aus der bösen Welt evakuieren. Ja. Aber in Wirklichkeit geht es um die himmlische Umwandlung des Himmelreiches jetzt. Und das ist vielleicht ein Satz, den müssen Sie wenigstens diesen einen sich merken und aufschreiben und irgendwo hinhängen, wo Sie ihn regelmäßig lesen, wo Sie am häufigsten hingehen. Sie wissen schon die Orte, dort kann man sowas hinhängen. Und ich denke, der Satz ist markant genug, um diesen Perspektivenwechsel in der Ekklesiologie noch einmal einzufangen. Wir Christinnen sind nicht auf Erden. Ja, ich füge vielleicht, bevor ich ihn noch fertig lese, dass ich in meinem Katechismus als Kind noch gelernt habe, wozu bist du auf Erden, um Gott zu erkennen und zu lieben, um so in den Himmel zu kommen. Das heißt, die einzige sinnvolle Aufgabe der Religion war, uns abzuziehen, ja? Uns vorzubereiten, dass wir auf der anderen Seite ankommen und die Welt möglichst zu verachten und zu missachten. Und das sagt jetzt der große Bischof Hämmerle von Aachen, ein Fokularepriester, ich schätze dessen Spiritualität auch sehr. Wir Christinnen sind nicht auf Erden, um einst in den Himmel zu kommen, sondern dass der Himmel jetzt schon zu uns kommt. In Spuren wenigstens. Ja? Aber in Spuren wenigstens, und das ist die Zumutung, dass wir ein Leben leben wie nach der Auferstehung. Und da muss man unbedingt natürlich Sölle zitieren, die Dorothee, dass der Tod hinter einem sein kann, weil vor uns nur noch die Liebe ist. Das wäre das generelle Hintergrundprogramm und sagt, was unsere Berufung ist. Und ich glaube, auf der Mikroebene für die Einzelnen, den Ordensschulen, anvertrauten Menschen und auf der damit sie liebende Menschen werden und auf der Mesoebene auch zuzusehen, dass das Schulsystem im Land das insgesamt leisten kann. Und auf der politischen Ebene haben wir genauso eine Aufgabe. Vielleicht ist das auch eine kleine Botschaft für Sie heute, dass Sie sich nicht nur um Ihre eigene Schule kümmern, ja, sondern dass auf Ihre Agenda Schulpolitik gehört. Und auf die Agenda gehört, politische Menschen aus der Schule zu entlassen. Ich glaube, wir sollten heute wieder klar nachdenken, wo morgen die Politiker herkommen. Wir haben da in unserem Land eine tolle Tradition. Also ich denke nur an zwei, mit denen ich sehr befreundet bin, der Schüssel und der Busseck. Die kommen halt aus der katholischen Jugend. Was kommt heute aus der katholischen Jugend? Halleluja-Schlümpfe, ja? Aber wo sind die Politiker? Ja, wo sind die politischen Menschen? Ja? Und ich denke, das ist schon, das Wort vergessen Sie wieder, der Herr Kardinal liebt es nicht sehr. Also die Kirche ist keine politische Partei, aber wir sind politisch parteilich. Nehmen Sie auch einen solchen Satz mit, weil der gehört in die Pädagogik hinein. Können auch sagen, Ordensschulen sind immer politisch parteilich. Wir können politisch nicht neutral sein. Ich weiß es nicht, wie wir das machen sollen, wenn wir das Evangelium wirklich kapiert haben vom Kommen des Reiches Gottes. Also das ist jetzt der biblische Hintergrund, zu dem ich etwas sagen will. Jetzt habt ihr schon mitgekriegt, habt ihr vorher schon die Seligpreisungen so wunderbar interpretiert. Ich habe das genossen eigentlich. Ja. War gar nicht fromm dabei, sondern habe nur gelacht. Aber Lachen ist ja auch ein Teil der Frömmigkeit, oder Herr Luftensteiner? Also ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Probieren Sie heute für den Vormittag einmal bei Salz an Heilsalz zu denken. Ja. Und dazu war es ja eigentlich damals in Israel gebraucht worden, und das Fleisch vor der Verwesung zu bewahren. Ich sage also jetzt ein bisschen was zu den zwei Themen. Das erste ist eher ein mystischer Teil, wenn Sie so wollen. Da mute ich Ihnen ein bisschen Theologie mit der Hildegard von Bingen zu, aber auch mit dem Kolosserhymnus. Und der zweite Teil ist arg politisch, aber auch nicht unfromm deswegen. Also das erste etwas sichtbar zu machen. Ich rate Ihnen sehr zu meditieren diesen meist vergessenen Hymnus vom kosmischen Christus. Kommt selten in der Liturgie vor, schon ein bisschen im Stundengebet, aber so, was ich in Innsbruck noch gelernt habe, da kam es nicht vor. Eigentlich wenig davon. Ja. Gut, ich habe Gächter gehabt, das muss man auch ihm vergeben. Ja. Also er ist das Ebenbild, er, der Christus, der besungen wird in der Liturgie. ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Das ist auch ein wichtiges Wort, hatten wir letzten Sonntag auch in der Offenbarungslesung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Dieses auf ihn hin geschaffen halte ich für ganz wichtig, wenn wir die Weltgeschichte verstehen wollen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang, denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Lesen Sie immer wieder alles. Also wenn Sie die Hildegard von Bingen jetzt dazu nehmen, hoffentlich sind ein paar Fans drunter und lieben nicht nur die Steine und die Weihnachtskekse von ihr, sondern das war eine ganz große Mystikerin, Liber Divinorum Operum. Sie war keine Malerin, aber Sie sehen ja hier ganz links unten in dem Bild, wie sie ihrem Malergehilfen, einem Mönch, das war Matriarchat, ja. Das war ordentlich noch die Ordnung in Hildegard von Bingen. Also, okay, und dann sieht sie die Vollendung der Schöpfung. Und ich finde das unglaublich schön, dieses Bild, weil es zeigt, dass die Schöpfung ständig stattfindet in einem schwangeren Bauch des Gottes, der das Haupt ragt heraus und dann dieser feurige Liebesleib des schwangeren Gottes, der in einer unglaublichen Kontinuität die Schöpfung dauernd gebärt. Und die Schöpfung ist sozusagen der Kulminationspunkt, der Mensch, der Menschensohn. Die Vollendung heißt, dass da einer ist, der jetzt schon sozusagen jenseits von Raum und Zeit die Vollendung erreicht hat. Und da sagen dann alle, er ist der Erstgeborene, also wie wir hier sitzen, sind wir alle Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünftgeborene, Nachgeborene. Das heißt, es wird ja erzählt nicht nur von seinem Schicksal, sondern von unserem Schicksal. Und dieses Schicksal mündet dann sozusagen, wenn er am Kreuz erhöht sein wird, wird er alles an sich ziehen und ich bin dann mit Rahner eben der Optimist oder auch mit D.H. Desjardins, mit all diesen ganz großen Theologen der letzten Zeit, dass die ganze Schöpfung hineinreift in diese Vollendung. Ich sage es jetzt einmal ohne theologische Begriffe, aber hineinreifen in die Vollendung und das gilt für die Muslime, für die Buddhisten, für die Atheisten, für die spirituellen Vagabunden in unseren Gesellschaften, aber auch für uns Christen. Das heißt, da haben wir eben ein gemeinsames Ziel, alle Menschen. Und ich glaube, wir sollten wirklich wieder lernen, dass es nicht zwei Geschichten gibt, nämlich eine profane Weltgeschichte und dann noch draufgesetzt eine Heilsgeschichte, ja, wo einige wenige dann übersiedeln werden von der einen in die andere Geschichte, sondern dass die gesamte eine Geschichte getragen ist von allem Anfang an, von dieser Finalität hinein in die Vollendung. Upsala. Was ist die Vollendung? Und da sagt nun Hans Urs von Balthasar, und der ist gar nicht verdächtig, weil er ziemlich konservativ galt, ja, also ein Antipode zu Karl Rahner, aber ebenso gescheit wie der. Und dann sagt er, die wahrhaft Liebenden, denen auf eine uns verhüllte Weise der Geist der Wahrheit geschenkt worden ist, die sind alle auf diesem Weg. Aber sie wissen es vielleicht nicht. Sie sind aber auf dem Weg. Vielleicht auch eine ganz starke Erkenntnis von Karl Rahner, dass wenn man das universelle Heil will, dann muss es auch Heil für Atheisten geben. Ja? Ich sage das ein bisschen zugespitzt. Vielleicht haben Sie atheistische Kinder. Ja? Ich habe auch in der Verwandtschaft eine ganze Menge davon. Aber ich sage, worauf kommt es dann an bei euch? Und dann denke ich mir, Balthasar zu sagen, das könnten wir vielleicht in den Schulen dann auch fördern, darauf will ich ja hinaus. Ja? Könnten Sie nicht einen Beitrag leisten auf dieser Karriere hinein in die Vollendung? Und das würde dann bedeuten, dass wir nicht immer explizit erreichen können, dass die Leute kapieren, was ihnen geradezu widerfährt, weil das sagt der Hans Urs von Balthasar, uns Christen ist es enthüllt, aber stattfinden tut es bei allen Menschen. Haben Sie den Unterschied von verhüllt und enthüllt? Sie können statt enthüllt auch geoffenbart sagen, ja? Wäre dasselbe Wort, aber mir gefällt das Wort enthüllt eigentlich ein bisschen besser. Sind wir Christen nicht eigentlich als Licht der Welt Gottes Enthüllungsagentur, wenn man das einmal so ein bisschen platt sagen möchte? eine Lesehilfe für das, was Gott mit allen Menschen vorhat. Aber eine Lesehilfe nicht dadurch, dass wir den Leuten dauernd das zureden. Ja, das ist unsere Versuchung in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen, weil wir gedacht haben, je mehr wir davon drucken, ja, so Erwachsenenkatechismus für die Bischöfe in Afrika, also Katechismus der Weltkirche, oder Jugendkatechismus, JUKAT, Kinderkatechismus, jetzt kommt wohl noch ein pränataler Babykatechismus, ich weiß ja nicht, was man noch alles erfinden kann. Aber ich misstraue eigentlich dem gedruckten Wort bei der Verkündigung. Weil ich glaube, der Jesus hat nicht Schriftliches verbreitet, ja, sondern hat sich verbreitet, seine Art zu leben. Und dazu hat er Menschen mit dieser Art des Lebens infiziert. Er war so eine Art evangelikaler Ebola-Virus. Ja. Ja, sicher, ansteckend, unglaublich ansteckend. Und so kann man dann sein, vielleicht Licht der Welt, ja, das wäre die Aufgabe, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Das heißt eben, für die Menschen das zu veröffentlichen. Was wäre das jetzt sozusagen zusammenfassend, dass die Ordensschulen sich am Grundauftrag der Kirche beteiligen? Sie enthüllen, was Gott mit ihnen vorhat, nämlich solidarisch liebende Menschen zu werden. Ich habe keine kürzere Definition von der Berufung der Kirche und alle, die sich damit verbunden wissen. Ja, und ich gehe mal unverschämt davon aus, dass sie ein bisschen noch das Kirchengehen in sich haben, ja. Bei allen Problemen, die man mit manchen Aspekten der Kirche haben kann, leide ich auch drunter mit ihnen. Aber ich freue mich auch drunter, weil ich glaube, dass ohne uns das Land kühler und ärmer wäre. Probieren Sie mal einen solchen Satz. Vielleicht geht es Ihnen dann ein bisschen besser wieder mit unseren Männern und Frauen in der Kirche. Wie können die unseren Schulen anvertrauten jungen Menschen auf dem Weg der menschlichen Reifung zu solidarisch liebenden Menschen vorankommen? Das ist ein Programm, das ich Ihnen zumute. Ja? Nicht weniger und nicht mehr als das. Sie können natürlich auch sagen, fragen dann, was das konkret heißt. Also ist das eine Klassenkultur, die bei Ihnen besteht? Ja? Ist die geprägt von diesen Begriffen wie Anerkennung, Respekt, keine Diskriminierung, Ermächtigung, Beheimatung, das könnten auch jetzt Variationen der evangelischen Räte gewesen sein, im Grunde genommen, wenn man leibhaftig Glauben einmal so versteht. Und sind Sie und die Lehrkräfte und die Schulträger signifikant andere, also die die liebende Solidarität so leben, dass sie ansteckt? Ja? Also ich musste gestern ein Interview für die Festschrift des Waser-Gymnasiums geben, wo ich ja als Schüler war, und da habe ich schon gesagt, wer mir geblieben ist in Erinnerung. Nicht der Deutschlehrer, der mich so gedemütigt hat als Katholik, deutschnational war er auch noch dazu, dass ich am Schluss nicht mehr wusste, ob ich reden und schreiben kann. Ja? Also Kinder zu demütigen ist genau die Antikultur, aber Kinder zu ermächtigen und zu sagen, ich kann was, ich bin liebenswert, ich bin so sicher in mir, dass ich mich liebend verausgaben kann und meinen Kopf politisch hinhalten kann. Wären doch alles klare Sätze der Vision für eine Schule, die im Umkreis der Kirche angesiedelt ist. Stehen wir als Schule auch für solidarische Liebe im gesellschaftlichen Bereich ein. Arbeiten wir auch schulpolitisch daran mit, dass sich das, was uns enthüllt worden ist, sich auf andere Schulen ausweitet. Also es gibt so etwas, glaube ich, wie eine schulpolitische Mission für Sie zusammen. Das ist so die erste Aussage, aber sie lässt sich einfach formuliert auf den Begriff bringen, was tun Sie, damit die anvertrauten jungen Menschen persönlich liebesbegabte Menschen werden und solidarisch politische Menschen werden. Ich sage das immer in diesem Doppelpack. Komm schon. Zum Zweiten, da brauche ich ein bisschen länger, weil das ist das sehr aktuelle Thema, können wir auch begünstigen, wir selber für uns und in welcher Weise, dass dieses Projekt, dass die Menschen liebende Menschen werden und das in der Kultur und der Welt von heute vorankommt. Wir haben im Rahmen von Pro Pope Francis, Sie haben das ja wahrscheinlich mitgetragen zum Teil, viele haben unterschrieben, das Ergebnis liegt jetzt auch vor als dieses Buch, aber da haben wir auch eingearbeitet, 150 Expertisen aus der ganzen Welt, Und das ist ein tolles interkontinentales Netzwerk geworden. Und da haben wir entdeckt, was die Menschen herausfordert heute, die Ökologie, die Ökonomie und die Digitalisierung und die Migration. Ich muss wieder davon ausgehen, dass das Top-Themen in Ihren Schulen sind, wenn Sie katholisch sind. Weil katholisch heißt für mich, wir sind optimal in der Wahrnehmung der Herausforderungen der Welt. Ich brauche kein Wasser, ich habe keine Zeit dafür, danke. Und dann gibt es noch kontinentale Herausforderungen. Danke, Beatrix, war schlimmer als eine Mutter, aber so bist du eben. Ja. Ja. Also dann gibt es noch kontinentale Herausforderungen, der soziale Dialog, der kulturelle Dialog, die Frage Gewalt und Religion, der geistige Dialog. Also wenn Sie ein bisschen etwas über die Welt erfahren wollen, dann ist das ein Pflichtbuch für Sie, nicht weil ich da verdiene, wir haben kein Honorar dafür, darum bewerbe ich das mit gutem Gewissen, dieses Buch, ja, weil ich kein Eigeninteresse daran habe. Aber es ist wie eine kleine Bibliothek geworden, international, und ich rate Ihnen, das Buch ist gar nicht so teuer. Wenn Sie mehr haben wollen, bestellen Sie es bei mir, kriegen Sie es um den halben Preis. Ja. Das ist übrigens ein sehr schönes Bild, das auch meditativ sehr schön gelungen ist. In einem Beitrag über die Digitalisierung hat ein Religionspädagoge das letzte Abendmahl, also das The Last SMS heißt das jetzt. Ja. Ja. Und ich finde das gescheit, weil die alle sitzen vor ihren Laptops und Handys und der Jesus ist völlig ratlos, wie er da eine Gemeinschaft bilden soll draus. Ja. Also meditieren Sie das, ein sehr pfiffiger Beitrag, das kommt dann im E-Book 1:1 von dem, wo er dann sagt, was macht die Digitalisierung mit der jungen Generation? Und ich denke, das muss ein Top-Thema sein bei Ihnen. Was macht das menschlich? Was macht das mit unserer Kommunikationsfähigkeit? Sie können das Bild 1:1 haben, Sie schicken mir ein E-Mail einfach. Das ist so gar, ist viel zu hässlich. Was steckt allen hinter allen diesen Challenges? Und das ist ja heute in der Wissenschaft eines der ganz großen Megathemen. Und wir sagen, dahinter steckt die Angst. Und übrigens war das Konzil auch sehr klug schon in dieser Frage, weil Gaudium et Spes beginnt mit Angst und Trauer, Hoffnung und Freude der Menschen. Ja, es sieht das Konzil, dass hinter allen Sachproblemen Emotionen stecken. Und da gibt es heute sehr viel Forschung. Ich sage Ihnen nur ein paar Sätze dazu, um Sie an dieses Thema dran zu binden, weil das nehme ich vorweg, mein Versuch ist, ich glaube, dass in Ihren Schulen das Thema Angst oder in der Angst verstehen und in den Ängsten bestehen ein Mega-Auftrag ist in Zukunft. Wenn Sie Schule von heute sein wollen und nicht nur Schule in der Gründerzeit, das ist zu wenig, sondern Ihre Gründer hätten das Charisma abgedatet. Ja? Und Sie haben den Job, das jetzt abzudaten, auch in den Schwerpunkten, die Sie setzen. Angst verstehen rate ich Ihnen sehr, dieses Buch sich zu besorgen von Monika Renz. Angst verstehen ist eine Innsbrucker Theologin und Tiefenpsychologin, arbeitet in der onkologischen Klinik in St. Gallen und die hat eine theologische Erbschuldtheologie gemacht. Jetzt sind wir wieder ganz im Herzen der katholischen Tradition beim Augustinus, der gemeinte Erbschuld, das ist halt die Sexualität, da hat er sich wahrscheinlich frustriert getäuscht. Ja. Sondern wir sagen heute nein mit Trevermann und Pisa und Benedikt und Franziskus und all diesen großen theologischen Denkern. Die Erbschuld hat etwas zu tun mit einer Urangst, die in jeder und jedem von uns steckt. Ja? Also Angst haben wir alle von Anfang an. Und lesen Sie sich selber das, ich kann es Ihnen nur stenografisch schnell sagen, weil sie sagt, wir kommen alle aus der Tiefe des Urvertrauens. Ja? Und sie schreibt im Untertitel ihres Buches auch, das Vertrauen, das Urvertrauen, das bleibt uns, das ist meine katholische Anthropologie, ein Leben lang erhalten. Die ist am Grund meiner Seele und auf dem Grund der Seele jedes Menschen, auch der Kinder, die ihnen anvertraut sind. Da ist das paradiesisch mitgebrachte Urvertrauen in die Wirklichkeit, in das Leben. Aber wir haben beim Erwachen des Bewusstseins eine Auseinandersetzung, dass das erwachende Ich, der Baum der Erkenntnis spielt jetzt in der Genesis eine Rolle, nun plötzlich merkt, ich bin da, hab da ein Gegenüber, eine Welt. Die Monika Renz sagt zum Beispiel als Tiefenpsychologin, der Herzschlag der Mutter muss für das Kind, das aus der Stille kommt, wie ein Getöse sein. Ja? Eine unheimliche Erfahrung. Ja? Und dann sagt sie, da gibt es zwei Dimensionen und das nehmen Sie einfach auch persönlich mit. Ich glaube, diese Dinge, die ich Ihnen jetzt sage, der Abt von Villaring kriegt ein kleines Update der Exerzitien jetzt. Ja. Also überlegen Sie, das sind zwei Dimensionen, die wir alle haben. Es wird mir entweder zu viel oder zu wenig. Also das, was auf mich einströmt, ist mir entweder zu viel oder vor allem nach der Geburt abgenabelt. Überstehe ich das eigentlich? Und dann sagt sie, diese zwei Dimensionen der Urangst, die kriegen immer wieder neue Gesichter in der Geschichte, in der persönlichen Geschichte, in der sozialen Geschichte, nennen sie Flüchtlingszeit. Ja? Schon klar, die Leute sagen, viel zu viel sind da gekommen. Der Schock von 2015 noch, sie haben die Bilder in Erinnerung, das wird uns zu viel. Ja? Und die andere Sache, es wird uns zu wenig. Jetzt haben wir die Debatte über die Mindestsicherung, das ist ja wirklich Schande über das reiche Land, ja, was wir da mal wieder machen. Dass wer keine Schulbildung hat, den strafen wir doppelt. Ja, das ist ja hochinteressant, statt dass wir sagen, wie können wir möglichst schnell denen die Schulbildung aufholen lassen. Nein, wir kürzen ihnen das Geld, ja, damit sie kriminell werden müssen, weil woher sollen sie denn sonst überleben? Ich sage das jetzt nur ein bisschen politisch, weil ich finde, unsere Regierung ist ja so unglaublich christlich-sozial, dass es direkt zu beängstigen ist, ja. Also, jetzt kommen Leute, die haben nichts gearbeitet und kriegen was aus dem Sozialstaat. Es wird uns doch zu wenig, uns allen. Ja? Ich habe noch keinen getroffen, der einen Cent weniger gekriegt haben, seit Flüchtlinge da sind. Aber die Angst haben wir und die ist irgendwo verständlich, zu viel oder zu wenig. Und die Geburt ist dann die endgültige Vertreibung aus diesem pränatalen Paradies, schreibt die Lenz. Vielleicht freunden wir uns auch alle an, dass wir alle einen Migrationshintergrund haben. Alle. Als Paradiesesvertriebene so ein bisschen durch die Fremde der Welt zu wandern, in der Bar-Eukia heißt das paulinisch, also in der Pfarrgemeinde. Ja. Das sind so die Wanderpilgergemeinschaften durch diese Weltzeit hindurch. Aber wir haben tiefe Erinnerungen und Ahnungen, die Sehnsucht nach Liebe, Frieden, Licht, Einssein, Vollendung, Selbstmächtigkeit, Ansehen bei Gott, das sind alles Dinge, die wir in der Forschung heben können. Diese Angst, die eh schon in uns steckt, hat heute kulturellen Aufwind. Ich empfehle sehr dieses kleine Taschenbuch von Dominik Moisi, gibt es auch auf Deutsch schon, heißt Kampf der Emotionen, steht unten, München 2009. Und er sagt, die einzelnen Regionen der Welt haben unterschiedliche emotionale Grundstimmungen, Indien, China, Chindia, sagt er, das ist Hoffnung. Ich habe lang genug in Peking unterrichtet. Und wenn du Chinesen kennenlernst, Chinesinnen, die sind alle jung und die wollen was und die erreichen was. Das ist das Potenzial der Hoffnung, ist die eigentliche Bedrohung für den Westen. Dann sagt er, und das finde ich hochspannend, auch dieses Thema nehmen Sie mit in Ihre Schulen, Demütigung der arabischen Welt durch die arrogante westliche Welt, Ursache des Terrors, Ursache des Krieges im Nahen Osten und vieler Probleme, die wir heute zurzeit haben. Betreibt Trump, macht auch unsere Bundesregierung, indem wir dauernd nur über Kopftuch und Schulen und Kindergärten islamistischer Art reden und glauben, alle sind ja, weil Islam schon daher grundsätzlich terrorismusverdächtig, ja, vormodernitätsverdächtig, unmenschlichkeitsverdächtig. Ich weiß nicht, ob Sie das so wahrnehmen. Die Stimmung, die erzeugt wird, ist fatal. Nicht die Fakten. Und das hat mit diesen Emotionen zu tun. Humiliation, da gibt es übrigens ein ganz tolles Buch von Haller. Wenn Sie es persönlich brauchen können, schadet es Ihnen auch nicht. Kränkung. Das ist noch einmal mein Deutschlehrer gewesen. Nicht? Der hat mich als Kind gedemütigt. Und das war eigentlich eine ganz fatale, lange Nachwirkung. Ich habe lange gebraucht, bis ich das aufgearbeitet hatte. Ja? Bis ich dann wieder Selbstvertrauen in meine Schreibfähigkeit und Redefähigkeit gewonnen habe. Und die ist ja gar nicht so schlecht, finde ich, in der Zwischenzeit. Ja? Naja, ich sage es nur so, aber ich habe unendlich lange gebraucht, ein Manuskript einmal wegzulegen. Ich habe mir das nie zugetraut, lange Zeit. Und schuld ist der idiotische Deutschlehrer. Ja? Also Sie sehen, ich bin immer noch verärgert über ihn ein bisschen. Ist aber schon gestorben und er lacht jetzt drüber, wenn ich das sage. Und dann diese großen Kulturen der Angst. Amerika, Culture of Fear oder auch Europa. Gesellschaft der Angst, Heinz Bude. Es gibt so viele reiche Literatur heute. zu diesem Thema, dass wir von der Angst geprägt sind. Nehmen Sie einfach nur das zusammen. Sie verstehen vielleicht die Menschen, die bei Ihnen dann Schülerinnen und Schüler sind, besser. Die bringen mit, persönlich, schon ganz von Anfang an eine Angst, Urangst. Und die ist jetzt im politischen und medialen Aufwind. Und da kommt es dann noch unsere große Analyse der Sprache. Und da sind Sie jetzt wirklich top konsequent. Und ich hoffe, Sie sprechen und lernen eine Sprache, ja, die eine Sprache des Friedens ist und nicht der Verachtung. Schauen Sie sich einfach an, so die Wörter Flüchtlingswelle, Flüchtlingslawine, abschotten. Wissen Sie, wo das Wort herkommt? Abschotten, Mittelalter, Schiffe, dringt Wasser ein, gehen Sie unter. Damit das Wasser eindringen kann, ohne unterzugehen, hat man so Wände eingebaut. Und dann hat man die Schurten hochgezogen. Das heißt, die Flüchtlinge sind Wasser, die in Europa eindringen und zum Untergang bringen. Das ist die eigentliche Bildsprache dieses Wortes. Und da müssen wir, wie die Mikkel Leitner sehr begabt gesagt hat, Festung Europas müssen wir ausbauen. Hat man den Seehofer ja noch, wie er Ministerpräsident war, gefragt, was das C in seiner Partei heißt, dann sagt er, ist doch völlig klar, Zäune. Ja. Es ist ein Szenario der Bedrohung, das wir sprachlich aufbauen. Ja? Finden Sie das nicht auch? Der Vatikan lehrt uns immer wieder, Migranten sind auch eine Bereicherung. Ja? Also die schutzsuchenden Gäste, sagt Schüller, die Willkommenskultur, dass wir etwas gewinnen, zum Beispiel von gläubigen muslimischen Menschen gewinnen wir Glaubensstärke, Gastfreundschaft, Familienzusammenhalt. Ich denke, das sind alles so Begriffe, wo wir ja voneinander lernen könnten. Und Integration ist keine Einbahnstraße. Und Integration, ich sage es jetzt noch einmal und dann höre ich auf mit der Bundesregierung, erschöpft sich nicht im Abschaffen des Kopftuches in der Schule. Das ist absurd. Ja? Das Kopftuch stört nicht. Auch hier in der Friesgasse habt ihr das völlig anders gelöst, schulpolitisch. Lässt sich lösen, da brauche ich nicht sozusagen eine politische Diskriminierungsaktion, die ja faktisch stattfindet. Jetzt haben Sie, ich habe Schadenfreude, die Probleme mit 15.000 Sikhs. Das gefällt mir jetzt. Ja. Weil da wissen Sie es überhaupt nicht mehr. Mit der Kippa haben Sie gesagt, ja, die ist so klein, dass sie noch nicht zur Diskriminierung beiträgt. Ist ja auch idiotisch, nicht? Aber ich sage nichts mehr. Politik mit der Angst ist auch Ruth Bodak von unserer Wiener Universität. Die hat Texte analysiert der Rechtspopulisten. Und das finde ich halt, und da müsst ihr wirklich wach sein in euren Schulen. Was kommt auf uns zu, auf die nächste Generation? Habt ihr nicht zufällig vorgestern gesehen, war das im österreichischen Fernsehen oder im deutschen, ich weiß es nicht mehr, Er ist wieder da, dieser Film. Nach 70 Jahren ist der Hitler wieder unter uns. Ist sensationell. Ich habe wirklich meinen Augen und Ohren nicht getraut, wie ich den Film gesehen habe. Ich glaube, das ist ein gutes Mittel, um in höheren Schulstufen auch noch einmal das durchzuarbeiten, wie aktuell diese Fragen alle sind, und Sie sehen, laufend nehmen Sie zu, Sie sehen auch diese wunderbaren Gesichter, schauen Sie mal an, fast nur Männer und eine verirrte Frau. Das sind alles Gesichter, die zurzeit die Politik in Europa prägen. Macht euch das nicht Sorge? Sagt ihr nicht, wir sind da ein Gegengewicht? Die Ängste der Menschen haben wir dann untersucht, soziale Abstiegsängste, biografische Verlustängste, die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst vor der kulturellen Überfremdung. Das ist ja auch aufregend. Wir haben 160 Burka-Trägerinnen gehabt, als sie das Gesetz verabschiedet haben. Und davon kommen 140 aus dem Hotel Imperial. Die gehen dann in die Kärntner Straße bei den Juwelieren einkaufen oder sie sind in den Gastronomiebetrieben in Zell am See. Jetzt wissen Sie, wer gegen das Burka-Verbot war. Die Juweliere und die Gastronomen. Ja. Also das muss als Hintergrund für Sie völlig klar sein von einer politologischen Analyse. Und lassen Sie mich diese Analyse, bevor ich ins Positive dann mich drehe, mit einem kleinen Witz unterbrechen, weil der Gerald Hüther hat auch an Lehrkräfte übrigens gesagt, wenn man schwierige Themen hat, muss man die Leute nach 9 Minuten spätestens zum Lachen bringen. Probiere ich jetzt einmal, das ist mein Lieblingswitz, der alle im bayerischen Kindergarten, Sie sehen ihn hier auch übrigens Ausnahme, ein Kindergärtner. Ja. Und dann sagt dieser Kindergärtner zu dem 5-jährigen Ali, du Ali, jetzt bist du so gut integriert. Jetzt heißt du in Zukunft nicht mehr Ali, sondern Alois. Und du bist kein Türke mehr, sondern ein Bayer. Geh nach Haus, sag's deinen Eltern. Die Mutter schaut finster, der Vater verprügelt ihn. Am nächsten Tag ist er im Kindergarten. Und fragt der Kindergärtner wieder ganz heiter: Na, haben sich deine Eltern gefreut? Sagt er: Von wegen. Kaum bist ein Bayer, hast Streit mit zwei Türken. Okay, jetzt geht's wieder. Schauen wir noch kurz hinein in das Angstbestehen, weil ich nähere mich jetzt der Aufgabe von Schulen in dem großen Hintergrundbereich Angst. Und ich denke, wenn es uns nicht gelingt, Menschen von der Angst in das Vertrauen herüber zu lieben, zu gewinnen, zu verführen, wie immer sie das pädagogisch definieren wollen, dann, ich glaube, es ist kein intellektueller Vorgang, es ist ein Erfahrungsvorgang. Wie kann man in der Angst bestehen? Und da wieder Monika Renz, die sagt, wenn die Urangst prägend ist, greifen wir zu Gewalt, Gier und Lüge. Das finde ich auch hochdramatisch, weil das ja auch politisch dann heißt Terror, Finanzgier und Korruption. Probieren Sie selber mal, was macht eine Lehrerin, wenn sie in den pädagogischen Notstand gerät? Ja, dann vergisst sie alle antiautoritären Erziehungsprojekte. Ja. Dann greift man zu Gewalt, dann muss man durchgreifen, wie man dann schon so schön sagt, um wieder Sicherheit und Ordnung für sich zu finden. Sie sagt, die Urangst entsolidarisiert, beschädigt die Menschwerdung und schadet dem Ziel, liebende Menschen hervorzubringen. Das halte ich für ganz wichtig jetzt für unsere Theologie. Wie der Trevermann dann sagt, Angst ist eigentlich identisch mit Erbschuld. Diese Urangst. Und ich finde das eine ganz saubere Definition, weil wenn ich bei Taufgesprächen jemandem erkläre, was Erbsünde ist, schaffe ich das in herkömmlicher Sprache nicht mehr. Wenn ich Ihnen aber sage, wir kommen alle mit einer Angst zur Welt, oder die entwickelt sich ganz früh pränatal, ja, wenn ich anfange zu erkennen, wenn das duale Bewusstsein erwacht, wenn dort die Angst sich breit macht, dann ist die Kernfrage, ist es nicht etwas, was in jedem Menschen steckt und was uns böse machen kann? Und das finde ich vernünftig, weil es böse macht, bevor ich in Freiheit lebe. Ja? Und das ist das Typische an dem, was man dann Erbschuld nennen kann. Ich würde es lieber Erbunheil nennen mit meinem verstorbenen Freund Hermann Stenger. Was wäre die Alternative? Und er sagt, wir müssten eigentlich alles Erdenkliche tun, dass wir durch diese Betonmauer der Angst wieder durchfinden zum Urvertrauen, das in uns ist. Die Teresa von Avila hätte gesagt, weil ja in der innersten Wohnung jedes Menschen Gott wohnt. Ja, das ist ja auch eine wichtige Aussage der theologischen Anthropologie, dass wir alle sozusagen Wohnorte hier in dieser Welt sind, für den Schöpfer Gott und das auch wahrnehmen können. Und dann sagt sie, da ist einer, ich weiß nicht, ob ich das Bild jetzt noch drinnen habe, ja, nein, habe ich nicht mehr erinnert oder kommt dann doch später, weil ich eben eine ältere Version meiner Präsentation hier vortrage. Sie sagt, was ist, wenn Vertrauen wächst, dann kann ein Mensch in der Angst bestehen, und er kann lernen zu glauben und zu hoffen und zu lieben. Das finde ich eine klassische religionspädagogische Aussage, weil man soll nicht glauben lernen, sondern Vertrauen lernen primär. Ja? Und so glaube ich, ist der Mega-Job aller kirchlichen Vorgänge, einschließlich der Schulen, dass wir sowas sind wie Oasen diffundierenden Vertrauens. Wer unseren Boden betritt, in unsere Gemeinschaften eintritt, hat eine optimierte Chance, Vertrauen zu lernen. Ja? Und da habe ich jetzt gedacht, ich muss das schnell zusammenstellen, wie man Vertrauen lernt. Das beginnt am Anfang mit elterlichen Menschen, in Partnerschaften und Freundschaften, in politischer und interreligiöser Bildung, auch vielleicht mit einer Politik des Vertrauens. Ich setze sehr auf Begegnungen und es ist ja unglaublich, wenn die Schulklassen das Glück haben, dass Menschen, die heute mit Angst besetzt sind kulturell, als Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse sitzen. Also weil diese Begegnungen, sagen wir heute, so wichtig sind. Haben Sie den Satz mitgekriegt? Den Fremden zu begegnen, um sie zu entfremden. Ja, das ist vielleicht auch eine Formulierung, die man mal so probieren kann. Und da gibt es viele Studien, dass in den politischen Gemeinden in Österreich, wo Ausländer sind oder Migrantinnen sind, schutzsuchende Menschen sind, die Angst vor denen ganz niedrig ist. Aber wo niemand ist, ist sie riesengroß, riesengroß. Ich habe selber die Erfahrung gemacht mit dieser 13-jährigen, unbegleitetes Flüchtlingskind. Ich war da in Stams eingeladen, bei dem Personenkomitee für das ganze Schulprojekt dort auch. Und dann kommt der Direktor der neuen Mittelschule, der Anton Mayr, und sagt, hast du noch schnell Zeit, komm ins Lehrerzimmer mit. Und dann zeigt er mir dieses Kunstwerk der 13-Jährigen, eine französische Flagge, war gerade Charlie Hebdo damals, und dann ein Eiffelturm drauf, so einen Meter hoch, nur aus Spaghetti gemacht, ohne Vorlage. 5 Monate hat dieses Mädel daran gearbeitet, ja. Die war verfolgt worden, der Vater war umgebracht worden durch die Talibans und die Mutter mit 2 Kindern in den Nordiran musste über die Türkei dann nach Österreich gekommen und in der Türkei haben sie die Mutter verloren. Und dann sagt der Direktor, da hat sie eine Botschaft verbunden damit, diese 13-Jährige. Sie erzählt mir persönlich, ich habe das auch auf Tonband, warum sie diesen Eiffelturm gemacht hat. Und dann sagt sie, die in Paris, ja, französische Flagge, ja. Charlie Hebdo, Attentat. Ja. Die sind nicht Islam. Ich bin Islam. Also ich habe keinen schöneren Satz in der interreligiösen Auseinandersetzung gehört, dass ein 13-jähriges Mädel sagt, ich bin Islam. Ja. Das könnte ich auch einmal probieren, eine 13-jährige Katholikin zu fragen. Ich bin Jesus. Ja. Wäre auch nicht schlecht so, wäre ganz paulinisch. Ja. Also ich bin Islam, sagt sie. Die sind wie Tiere, denn Allah hat verboten, unschuldige Menschen zu töten. Das war ihre Botschaft. Ich habe sie dann gefragt, wie sie in Stams geht und dann heult sie. Das ist ja auch für eine Tagung wie diese eine gute Nachricht, weil ich habe mir gedacht, ich habe was Falsches gesagt. Und sagt sie, hier in Stams kann ich zum ersten Mal in meinem Leben zur Schule gehen. Ein 13-jähriges Mädel heult, weil sie endlich zur Schule gehen. Fragen Sie unsere 13-Jährigen. Nein, aber ich meine nur dann, was das oft für ein Glück ist für die Menschen, die uns jetzt anvertraut sind, weil sie zu uns kommen. Was das für ein Geschenk ist, dass dieses Mädchen ja Tränen der Freude hat. Ja. Was ihr verboten war von den Talibans als Mädchen zu Hause, kriegt sie hier geschenkt. Ja. Und dann frage ich sie, was sie werden will. Architektin, so wie der Eiffelturm, da sagt sie, was ist Architektin? Hat sie noch nicht kapiert. Da sage ich so, Häuser bauen mit diesem Turm. Dann sagt sie, nee, ich will jetzt gut lernen und dann zur NASA nach Amerika gehen. Okay? Hat gute Ziele. Das Hauptgeschenk natürlich, sage ich wieder, ist Gottvertrauen. Ja? In God we trust. Da sagt mir eine Frau, ich kann es auch nur ganz kurz fassen, die in der Integrationsarbeit gearbeitet hat. Also es ist ganz schwierig, Deutsch lernen. Ist gar nicht leicht für die gar keine Sprache kannten aus Afghanistan, die nicht lesen und schreiben können. Bei den Syrern geht das vielleicht ein bisschen leichter. Mir sagen dann manchmal Leute, die müssen doch schnelles Deutsch lernen und wenn sie nicht machen, dann ich würde den Herrn Fassmann fragen, hast du schon Farsi gelernt? Ja? Fällt dir das auch leicht? Und wenn du es nicht kannst, ziehen wir das halbe Ministergehalt ab. Solange bis du es gelernt hast. Könnten wir machen. Das ist, ich sage nur, die Logik, die dahinter steckt, ist unglaublich. Und dann sagt sie, Wohnung finden, Arbeit finden, zu den Behörden gehen. Und dann sagt diese wunderbare Frau bei einem Kurs, und wenn es ganz schwer wird, spüre ich göttlichen Rückenwind. Jetzt haben Sie, was Vertrauen ist. Und wie sich das auswirkt in unser ganz normales, alltägliches Tun. Vielleicht ist das Urkapital, das Menschen aus ihren Schulen mitnehmen. Ein bisschen Gottvertrauen wäre nicht schlecht. Also das Buch lesen Sie unbedingt noch einmal, Monika Renz, der Mystiker aus Nazareth, weil sie sagt, der war der Dauerverbundene. Aber sie lernt dann für uns und sagt, wir müssen immer wieder in Verbindung geraten. Durch Rituale, durch Gebete, durch Meditation lernen Sie auch diese Übungen, mit dem Vertrauen in Beziehung zu geraten, inmitten der Ängste, die uns so sehr bedrängen. Der Richard Rohr sagt dann einmal, und das ist einer der Lieblingssätze, die meine Spiritualität zurzeit prägen wird, it's not necessary to be perfect, but to be connected. Menschen, die mit dem Grund ihrer Existenz verbunden sind, die nicht so oberflächlich dahinlegen, leben digitalisiert, ja, aber so diese Wurzeln dann zu graben, ich denke, das wäre ganz wichtig. Ich fasse das jetzt zusammen und habe so meine Vision für Ordensschulen, dass sie sowas sind wie Biotope des Vertrauens inmitten der Kultur der Angst. Ja. Und ich glaube, das wäre schon ein hoher Anspruch, dass die Kinder dann die Angst verstehen und die Angst bestehen lernen, weil eben die Angst entsolidarisiert, weil sie verhindert, dass wir solidarisch Liebende werden und weil die Angst Menschwerdung behindert. Probieren Sie mal, das wäre ein ganz originelles Projekt für katholische Ordensschulen. Machen Sie mal einen PISA-Test für Angst und Vertrauen. Ja? Weil wir testen immer nur das Schreiben, Rechnen und Lesen. Ja, das sind unsere Leute, ja, die von innen weggehen, doch einigermaßen fit. Ja? Aber das wäre gut, weil, glaube ich, Angst und Vertrauen für die menschliche Reifung so wichtig sind und für das gesellschaftspolitische Engagement. Bei einer Evaluierung Ihrer Schulen würde ich nicht fragen, haben wir genug, sondern wie gehen Sie raus? Das müsste eigentlich der Fokus sein. Und wie viele Politiker, Künstler, Wissenschaftler gehen aus Ihren Schulen hervor? Das wäre für mich so ein Lackmustest für die Katholizität Ihrer Schulen. Ich mache jetzt den Schluss und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Hören Sie auf, bevor Sie wunde Hände kriegen. Na, darf ich noch schnell eine ganz kleine Werbesendung für das Projekt von Regina Pollack und den Mitarbeitern, weil das so super dazu passt und das werden Sie brauchen können. Angst bis Zuversicht, Stichworte zu den aktuellen migrationspolitischen Themen in Österreich, ist super gemacht. Das ist sozusagen auch für schulischen Unterricht, glaube ich, sehr geeignet. Und der Herr Zach hat draußen eine Bestellliste. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar kostenlos, weil es die erste Bankstiftung finanziert hat. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe nur gesagt, ich nehme eines mit und bewerbe es, weil ich es so super finde. Ja, ich habe mich selber hineingeschmökert schon, weil ich ein Vorausexemplar gekriegt habe. Aber ich kann es Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich um dieses kleine Heft um.